Das ist schlecht. Alle hören mich. Ja, dann guten Abend auch von mir. Freut mich, dass Sie und ihr gekommen seid. Ich fühle mich geehrt, hier den ersten Vortrag halten zu dürfen von dieser Vorlesungsreihe. Nach so 3 Jahren Studium ist es schon ganz cool, mal selber vorne zu stehen, nachdem man so viel zuhören musste. Das Thema Entwicklungsland Deutschland, Fragezeichen, also inwieweit Deutschland ein Entwicklungsland ist, darauf möchte ich genauer eingehen. Ich werde so ein bisschen die Geschichte der Entwicklungszusammenarbeit auch beleuchten und so den ganzen Zeitraum seit dem Zweiten Weltkrieg bis heute so ein bisschen genauer rangehen, gucken, was die unterschiedlichen theoretischen und strategischen Ansätze in der Entwicklungszusammenarbeit waren, um dann am Ende das so ein bisschen an einer konkreten Kampagne und der Arbeit von Miserior, also dem großen katholischen Hilfswerk, klarzumachen. Mein, vielleicht noch kurz so als Vorstellung, also ich habe hier jetzt 3 Jahre politische Ökonomik studiert, das ist eigentlich Volkswirtschaftslehre mit ein bisschen Politikwissenschaft und Soziologie, also ein bisschen interdisziplinärer angelegt. Ich habe selber mit Miserior vor meinem Studium im entwicklungspolitischen Freiwilligendienst, also weltwärts heißt er, wird vom Bundesministerium für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit, also dem BMZ, finanziert und so hat da ein Jahr in Indien verbracht und in einem Projekt mitgearbeitet und das war so der Beginn quasi da in gewisser Weise in der Praxis, also wirklich im globalen Süden in einem Land Entwicklungszusammenarbeit mitzukriegen und mich in meinem Studium theoretisch damit beschäftigt und will das jetzt hier mal so alles zusammenbringen. Konkret der Ablauf des Vortrags, ich möchte erstmal eingehen, deswegen auch jetzt hier in Anführungsstrichen Entwicklungsbegriff, was ist das eigentlich, was ist mit Entwicklung gemeint, dann eingehen, Entwicklungszusammenarbeit, was ist das eigentlich und dann Geschichte und Veränderungen, dann genauer auf Entwicklungsland Deutschland, Miserior 2-Euro-Kampagne, Fazit. So zum Ablauf noch, also ich denke, ich werde so 40, 45, 50 Minuten reden. Und danach ist dann halt Diskussion. Inhaltliche Fragen, also wenn irgendwas wirklich unverständlich ist, gerne auch mittendrin. Ich denke quasi Anmerkungen, Kommentare, Diskussionen, das können wir alles am Ende gemeinsam machen. Der Entwicklungsbegriff, was steckt da eigentlich dahinter? Ich habe da, oft wie er verwendet wird, sind quasi 2 Bedeutungen, die gemeint sein können. Das erste ist eine neutrale Beschreibung gesellschaftlicher Veränderungsprozesse. Also ich meine, das bezieht sich jetzt schon auf, ist eine sozialwissenschaftliche Perspektive schon, bezieht sich auf Gesellschaft. Ich meine, Entwicklung nur als Begriff wird auch in der Psychologie oder der Pädagogik oder so verwendet. Das meint jetzt hier schon nur das Sozialwissenschaftliche. Aber es kann erstmal nur eine Veränderung heißen, ganz wertneutral, also ohne dass es gut ist, sondern eine Gesellschaft hat sich entwickelt. Der aber doch oftmals häufiger verwendete Kontext, in dem der Begriff verwendet wird, ist, dass man eine gezielte Veränderung meint, also dass da ein Werturteil mit reinkommt. Also das ist zum Beispiel, da kommen wir dann gleich genauer zu, wenn man diese Trennung aufmacht zwischen Entwicklungsländern und entwickelten Ländern, dann steckt dahinter eine gewisse Wunschvorstellung und ein gewisses Urteil, dass manche Länder in irgendeiner Weise anders sind als die anderen und dass da eben ein gezielter, gewollter Vorgang hintersteckt. Und ganz oft, wie ich das auch erlebt habe, leider auch gerade im Studium oft, wenn es in entwicklungsökonomische Dinge geht, dass es gar nicht oft klar gemacht wird, also dass man diesen Begriff verwendet, ohne wirklich klar zu machen, was man damit meint. Deswegen habe ich mal probiert, so ein bisschen rauszuarbeiten, was ganz oft die Assoziationen hinter Entwicklung sind, die Leute meinen, so wie sie bis jetzt in laufenden Debatten verwendet werden. Entwicklung wird ganz oft mit der Steigerung von materiellem Wohlstand gleichgesetzt. Also ganz oft steckt schon dahinter, ein entwickeltes Land ist reich in dem Sinne, dass es viel Geld, viel materielle Ressourcen dort vor Ort sind und ein unterentwickelt oder weniger entwickeltes Land ist arm, dadurch, dass eben nicht so viele Ressourcen da sind. Und dann Entwicklung, also quasi der Prozess, man entwickelt sich weiter, meint dann auch quasi, dass immer mehr Ressourcen und materieller Wohlstand dazukommt. Ein weiterer Punkt, der oft auch nicht explizit gemacht wird, ist, je arbeitsteiliger und komplexer eine Gesellschaft, desto entwickelter bezeichnen wir sie. Also Arbeitsteilung, quasi der Grad, wie weit wir uns als Gesellschaft überlegen, dass wir verschiedene Aufgaben unternehmen. Also zum Beispiel Deutschland ist inzwischen sehr weit fortgeschritten, ist sehr weit, hat eine sehr fein gegliederte Arbeitsteilung. Wir sind sehr spezialisiert, wie wir uns als Volkswirtschaft organisieren. Sehr viel, also Leute, die dann sehr kleine Fachbereiche organisieren. Es wird sehr viel Arbeit quasi nicht mehr selber gemacht. Also irgendwie Beispiel Pflegearbeit oder so zum Beispiel. Immer mehr Leute, die dafür quasi eine Dienstleistung in Anspruch nehmen. Und dann gibt es quasi Profis der Pflegearbeit, die diese Dienstleistung anbieten. Das ist in ganz anderen Gesellschaften oder historisch auch hier oft ganz anders gelaufen, dass das zum Beispiel viel mehr von Familienangehörigen oder so gemacht wurde. Und oft steckt diese Assoziation dahinter, dass quasi je weiter man das aufteilt, desto entwickelter es sei. Ein Punkt, der gleich auch nochmal besonders kommt, ist, dass in der klassischen Entwicklungsdefinition und so wie dieser Begriff verwendet wird, Umweltverbrauch, also überhaupt eine Umweltdimension, eigentlich gar nicht betrachtet wird. Also da wird es auch gleich ein paar Schaubilder und so zu geben, aber die Tatsache, dass manche Länder viel mehr Umweltressourcen, also Umweltbelastung und Ressourcenverbrauch auf der einen Seite haben, wird oft in dem Begriff, ob man sagt, ein Land ist entwickelt oder nicht, gar nicht mit einbezogen. Da werde ich auch gleich nochmal genauer drauf eingehen, aber dieses Konzept, wie es bis jetzt ist, ist quasi eindimensional. Also wie wir quasi den materiellen Wohlstand nutzen, das ist quasi die einzige Dimension, die wir betrachten. Je mehr davon da ist, desto entwickelter und je weniger, desto unter oder wenig entwickelt. Und genauso wie Umweltverbrauch oft nicht berücksichtigt wird, werden auch kulturelle und soziale Faktoren oft nicht berücksichtigt. Also wir sprechen nicht darüber, dass irgendwie auch Gesellschaften, wo Dinge ganz anders sein können, irgendwie auf ganz andere Art und Weise vielleicht entwickelt sein können, weil sie eben ganz andere kulturelle oder soziale Mechanismen haben, die in ihnen wirken. Das jetzt soweit erstmal zu dem Begriff und dann jetzt weiter zur Entwicklungszusammenarbeit. In den einleitenden Worten ist schon gesagt worden, Entwicklungshilfe, das ist wahrscheinlich der Begriff, unter dem es noch vielen bekannt ist, ist so vom Wording über die letzten Jahre immer mehr zur Entwicklungszusammenarbeit verschoben worden, weil es eben betonen soll, dass es nicht nur ein einseitiger Hilfsprozess ist, sondern dass es eine Zusammenarbeit ist, darüber stattfindet. Also deswegen, ich werde auch probieren, von Entwicklungszusammenarbeit zu sprechen. Nur es meint ursprünglich noch das Gleiche. Das Feld der Entwicklungszusammenarbeit wird eigentlich aufgeteilt, sogar aus einer wissenschaftlichen Perspektive und auch dann in der Praxis, in zwei große Stränge. Das eine ist die bilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Das sind quasi monetäre und nicht monetäre Güter und Dienstleistungen von einem an ein anderes Land. Also wie zum Beispiel das Projekt, in dem ich in Indien mitgearbeitet habe, was von einer deutschen Organisation unterstützt wurde, und dann Geld in ein Projekt in Indien fließt. Das ist bilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Und das kann zwischen zivilgesellschaftlichen Akteuren, also zwischen einzelnen Organisationen stattfinden oder zwischen Ländern insgesamt. Also wenn sich auch das ein deutsches Ministerium oder ein staatlicher Akteur der deutschen Entwicklungszusammenarbeit in einem Land was unterstützt, das nennt man bilateral, also nur zwischen zwei Ländern. Und dann gibt es auch multilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Das ist quasi das, was internationale Organisationen machen. Also da kann man zum Beispiel manche Sachen, die die Weltbank macht oder die der Internationale Währungsfonds macht oder auch Projekte von der UN, also quasi Organisationen, die von vielen Ländern getragen werden und dann vor Ort Entwicklungszusammenarbeit durchführen. Das bezeichnet man als multilaterale Entwicklungszusammenarbeit. Dann noch jetzt so grob mehr zum Kontext. Also eigentlich ist so der ganze Bereich der Entwicklungszusammenarbeit erst aufgekommen nach der Unabhängigkeit von ganz vielen Ländern, die früher Kolonien waren. Also was so ungefähr, zumindest aus europäischer Sicht, mit Ende des Zweiten Weltkriegs, Mitte des 20. Jahrhunderts, zumindest der Großteil stattgefunden hat. Und ab dann kam halt so die Frage auf, wie sich auch irgendwie die ganze westliche Welt neu sortiert hat nach dem Zweiten Weltkrieg, dann auch die Frage der Beziehung zu anderen Teilen der Welt. Und dann kam eben auch schnell diese Trennung, wie sie in der Klassenentwicklungszusammenarbeit vorkommt, also dass es sogenannte Geber- und sogenannte Nehmerländer gibt. Das sind dann quasi eben, wie ich es eben auch schon mal erwähnt habe, die entwickelten Länder und die Entwicklungsländer auf der anderen Seite. Also heutzutage, das, was man oft hört, ist Industrieländer. Man spricht dann weniger von Entwicklungsländern, sondern Industrieländer. Und ein ganz spannendes Feld, so finde ich gerade, wenn man aus politikwissenschaftlicher Perspektive auf Entwicklungszusammenarbeit guckt, ist, dass oft so ein Gedanke bei vielen Leuten mitschwingt, dass Entwicklungszusammenarbeit selbst so ein Stück weit selbstlose Politik ist, ohne Eigeninteresse, sondern dass es wirklich ein Politikfeld ist, wo man aus dem Interesse an anderen mit ranhilft, also aus dem Interesse an anderen herangeht, dass man quasi selbstlos Geld zur Verfügung stellt, damit anderen Menschen, Ländern, wie auch immer, dass da Lebenssituationen verbessert werden können. Da gibt es aber ein großes Spannungsfeld, also gibt es auch viel wissenschaftliche Untersuchungen inzwischen zu, aber diese Selbstlosigkeit ist ganz oft nicht gegeben. Um das mal so ein bisschen genauer darzulegen, welche Interessenkonflikte da aufkommen könnten, sind es zum Beispiel, also dass Entwicklungszusammenarbeit aus außenpolitischen Interessen gemacht wird. Also das ist zum Beispiel gerade wieder stark, wenn man sich den ganzen Situation der Fluchtdynamiken über die letzten Jahre anguckt, dann wird auch inzwischen ganz viel gedacht, wo machen wir Entwicklungszusammenarbeit, um gewisse Regionen zu stabilisieren. Das fließt dann direkt auch oft über in sicherheitspolitische Interessen, also dass man Entwicklungszusammenarbeit gerade da in Ländern macht, wo vielleicht Terrorismus aufkommen kann und man irgendwie den Gedanken hat, wenn wir da mehr unterstützen sind. Oder also Afghanistan ist ein großes Beispiel, wo Deutschland oft probiert hat, irgendwie durch dann auch Entwicklungszusammenarbeit, Gelder vor Ort probiert hat, die Gesellschaft zu stabilisieren. Dann sind es außenwirtschaftspolitische Interessen, also wo man wirklich sagen kann, das ist wahrscheinlich sogar das Allerselbstloseste, sondern wenn es wirklich einfach darum geht, Profit macht, also dass man sagt, wir machen Entwicklungszusammenarbeit in einem Land, um Absatzmärkte zu schaffen, also wo der Gedanke dahinter steckt, wenn die Einkommen in dem Land steigen, dann können die Leute auch mehr deutsche Produkte vielleicht kaufen. Also sehr populär war das in der Amtszeit von Dirk Niebel. Das war der letzte Bundesentwicklungsminister, also Minister des Bundesministeriums für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit. Der hat den Punkt zum Beispiel sehr stark gemacht. Dann muss man auch dazu sagen, in Deutschland die Entwicklungsindustrie, also die sowohl zivilgesellschaftlichen als auch staatlichen Akteure, sind inzwischen auch einfach relativ große Organisationen, dass die natürlich auch ein Eigeninteresse inzwischen haben. Also so jetzt mal ganz radikal gesprochen, wenn die jetzt super gute Arbeit über die nächsten 20 Jahre machen würden und komplett überflüssig wären, dann hätten sie sich selbst abgeschafft. Und da kann man sich auch fragen, ob sie das so machen würden. Also das ist jetzt ein Extrembeispiel, aber all das führt halt zu Interessenkonflikten und deswegen kann man, glaube ich, schon sagen, Entwicklungszusammenarbeit ist nicht was, was irgendwie nur rein selbstlos stattfindet. Jetzt so ein bisschen auf die Geschichte eingehend. Also ich habe eben gesagt, so nach dem Zweiten Weltkrieg, da hat sich alles so ein bisschen neu sortiert, so wie das jetzt zumindest über die UN dann groß als UN-Entwicklungsdekaden bezeichnet wird, also gibt es ziemlich viel Literatur drüber, ist so aufgearbeitet, dass man quasi alle 10 Jahre hat sich dann historisch ergeben, dass man irgendwie die Entwicklungszusammenarbeit in eine neue Richtung lenkt. Und da möchte ich jetzt mal einzeln beleuchten, was so in den einzelnen Jahrzehnten abgelaufen ist. Also was man als erste Entwicklungsdekade bezeichnet, war 1961 bis 1970 und was man da gemacht hat, waren vor allem Wachstumsstrategien. Also es ging vor allem darum, dass die damals noch ehemaligen Kolonien vor allem wirtschaftliches Wachstum brauchen. Da ging es vor allem ganz viel um Industrialisierung, also Aufbau von großen Fabriken, also gerade Großindustrieanlagen. Und zwei besondere Instrumente, die damals verwendet worden war, importsubstituierende Industrialisierung. Also es war die Idee, dass Länder eben ihre eigenen Industrien aufbauen, dass sie weniger importieren müssen. Und dann ressourcenbasierte Exportorientierung, weil also wenn man quasi die Idee auf dem Weltmarkt, wenn man Handel treibt, die Länder haben noch keine fortentwickelten Industrien, das heißt, sie können keine verarbeiteten Güter auf den Markt bringen, aber viele der Länder, um die es damals ging, also im globalen Süden, Afrika, Lateinamerika, Asien, sind sehr ressourcenreich und dann war die Idee, dass sie diese Ressourcen exportieren können. So ein bisschen aus wirtschaftstheoretischer Sicht war diese Epoche sehr keynesianisch geprägt, also es ist quasi der Ansatz von Keynes, einem großen britischen Ökonomen Anfang des 20. Jahrhunderts, war quasi die Idee, dass man die Wirtschaft schon nicht nur ganz selbst sich überlassen muss, sondern es auch staatliches Eingreifen benötigt, vor allem in dem Sinne, um Nachfrage anzukurbeln. Also dass quasi der Staat in Zeiten, wo die Wirtschaft nicht so gut läuft, Konjunkturprogramme machen muss, investieren muss, damit die Wirtschaft wieder anläuft. Und das war in der Epoche relativ mächtig. Also vorher andere Wirtschaftsdogmen, vor allem die Neoklassik, waren so ein bisschen durch die, das war immer noch Auswirkung von der Weltwirtschaftskrise 1929, dass sie so ein bisschen, ja, also gerade auch in der wissenschaftlichen Sphäre, dann man da Probleme gesehen hat. Und dann hat so jetzt in den 60ern, in den 70er Jahren dann auch noch dieser Keynesianismus sehr starken Einfluss gehabt. Was in dem Sinne halt an dieser Stelle wichtig ist, dass der Fokus dieser ersten Entwicklungszusammenarbeit sehr viel auch auf Zusammenarbeit mit Staaten war. Also dass man, dass sich viele Länder, also ich kenne jetzt zum Beispiel den indischen Kontext ganz gut, da gab es sehr viel staatliche Regularien. Das war wirklich die Idee, auch der Staat kann die Wirtschaft ankurbeln. Was auch oftmals, sicherlich nicht nur, aber zum Beispiel auch ein Problem der Korruption mit sich gebracht hat, weil ganz viel Geld dann erstmal an staatliche Hände gegangen ist und von da dann zentral organisiert werden sollte. So richtig gute Fortschritte hat man, also den Satz werde ich jetzt so ungefähr nach jeder Dekade sagen müssen, aber hat man in dieser ersten Dekade auch nicht gemacht. Und dann hat man sich in den 70er Jahren nochmal zusammengesetzt, überlegt, wie kann man es anders machen. Und weil man eben vor allem gemerkt hat, also gerade Indikatoren, man hatte immer noch super viele Menschen, die hungern, viele Menschen ohne sanitäre Versorgung, also viel so an den wirklich basic needs, also an den Grundbedürfnissen war nach wie vor nicht befriedigt. Und dann hat sich in dieser zweiten Entwicklungsdekade der Fokus so ein bisschen weg von der großen Industrie wirklich zu den Menschen hin verschoben. Und das nannte sich dann tatsächlich auch Strategien zur Befriedigung von Grundbedürfnissen. Und also da stand dann viel im Mittelpunkt. Man hat so gemerkt, okay, das, was wir die ersten 10 Jahre gemacht haben, hat nicht so gut funktioniert und kommt nicht ganz bei den Menschen an. Also müssen wir jetzt bei den Menschen ansetzen. Und also so ein bisschen, wie ich irgendwie echt finde, makaber oder so, ist da so die Logik, ja, eine Person, die auch fast verhungert, die kann auch nicht produktiv tätig sein. Also wir müssen ihr erstmal was zu essen geben, damit sie produktiv tätig sein kann und dann irgendwie was Gutes für die Wirtschaft oder für den Aufbau ihres Landes tun kann. Und das war aber so in dem Sinne oft sehr paternalistisch, also dass quasi auch dann westliche Länder irgendwie vorgegeben haben, hier das Geld muss für Ernährung oder sonst was, also einfach so eine wirklich so eine klassische Hilfslieferung, einfach nur oftmals sehr fremdbestimmt von Leuten aus irgendwie finanziell stärkeren Ländern an finanziell ärmere Länder. Diese Kritik hat sich ziemlich schnell auch so ein bisschen durchgesetzt und dann kam dieses Konzept, was sicherlich auch schon viele gehört haben, diese Strategien der Hilfe zur Selbsthilfe, also dieser klassische Spruch irgendwie, gib jemand keinen Fisch, sondern eine Angel, dass er irgendwie selber fischen kann, das ist quasi die Idee, die dahinter stand, dass sich vor Ort Strukturen aufbauen müssen, dass die Leute sich selber helfen können, um quasi Grundbedürfnisse befriedigen zu können. Da merkt man auch schon ein bisschen, also dass in dieser Dekade kamen aus Ländern des globalen Südens auch viel Kritik daran, weil quasi gesagt wurde, ihr gebt uns hier nur so ein minimales Maß, dass wir irgendwie gerade überleben können, aber niemand stellt irgendwie eine Gesamtwirtschaftsordnung in Frage. Also das ist auch rückblickend nochmal, ist in dem Sinne, es ist nie systemisch was global hinterfragt worden, sondern wurde quasi ein bisschen weitergemacht wie vorher und ist gerade sind viele westliche Länder stark für kritisiert worden, dass sie so quasi Ländern im globalen Süden einfach so ein Minimalmaß an Überlebenschance gegeben haben. Was, also auch gerade, man war noch recht ambitioniert die erste Dekade und die zweite war man dann deutlich weniger ambitioniert. Die dritte UN-Entwicklungsdekade, die ganz mit den Strategien neoliberaler Strukturanpassung zusammenstand, war quasi gleiches Prinzip wie eben schon mal. Es hat wieder 10 Jahre nicht gut funktioniert, also brauchen wir wieder eine neue Agenda. Und was so die ersten 20 Jahre stattgefunden hat, hat bei ganz vielen Ländern zu einer starken Verschuldung geführt, weil eben diese importsubstituierende Industrialisierung nicht so gut gelaufen hat. Also, und dann waren ganz viele der Länder, also die früher ehemaligen Kolonien, die dann irgendwie 20, 30 Jahre auf dem Weltmarkt existiert haben, aber nicht wirklich konkurrieren konnten mit anderen Ländern, waren dann stark verschuldet. Also ein berühmtes Beispiel dann aus den 80er Jahren war Mexiko. Und dann waren diese Länder also wirklich bis zum Bankrott, dass sie komplett pleite waren. Und dann mussten, also es waren gerade die Weltbank und der Internationale Währungsfonds, also als die internationalen oder aus der internationalen Staatengemeinschaft getragenen Gesellschaften, die dann angefangen haben, zu diesen Ländern hinzugehen und Reformdruck zu machen. So von wegen, okay, wir geben euch Kredite, dass ihr euch weiter finanzieren könnt, aber dann müsst ihr das und das machen. Und also Neoliberalismus, vielleicht auch nochmal so als theoretisches Konzept, da steckt die Idee dahinter, dass eine Wirtschaft am besten funktioniert mit möglichst wenig staatlichem Eingreifen, dass man die wirtschaftlichen Akteure, in vielen Fällen oftmals die Unternehmen, eben selbst agieren lässt. Ein freier Markt und dass das dann für alle insgesamt gesellschaftlich den bestmöglichen Output steckt. Und das hat halt stark dazu geführt, dass in vielen Ländern zum Beispiel ganz viel Deregulierung stattgefunden hat. Also es mussten ganz viel Gesetze gestrichen worden. Die Unternehmen hatten sehr viel Freiheit und vor allem auch sehr viel Privatisierung. Also dass viele Länder, die zum Beispiel die Wasserversorgung in staatlicher Hand hatten, die mussten die verkaufen an irgendwie ein Unternehmen, damit der Staatshaushalt wieder Geld kriegt, um die Schulden zu begleichen. Letztendlich hat es aber dazu geführt, dass dann die Wasserversorgung in Hand von privaten Unternehmen war und letztendlich auch alle Menschen vor Ort mehr Geld für Wasser bezahlt haben, als sie vorher hatten. Also das ist auch nach wie vor rückblickend, gerade auch aus so globalisierungskritischer Ecke heutzutage, wird gerade diese Entwicklungsdekade der 80er Jahre sehr stark kritisiert, diese Strukturanpassungsprogramme. Weiter geht's, vierte Entwicklungsdekade in den 90er Jahren hat wieder nicht funktioniert und man hat so ein bisschen, also ich finde es gerade da den Übergang ganz spannend, weil das Ziel auch wieder genau das gleiche bleibt. Wir wollen irgendwie wettbewerbsstärkere Länder haben. Also vielleicht so als kleines Zwischenfazit an dieser Stelle schon mal. Man hat hier noch nie, also in diesen ganzen 30 Jahren, ist nie quasi der Westen hinterfragt worden, also nie die wohlhabenden, also finanziell starken Länder, sondern es ging immer nur um die anderen Länder. Wie können die quasi dazu ausschließen? Und jetzt in den 80er Jahren hat man dann wieder gemerkt, okay, es funktioniert nicht, vor allem mit dem freien Markt nicht. Und dann hat man sich aber gedacht, okay, wie könnten wir vielleicht trotzdem schaffen, dass sie wirtschaftlich stärker werden? Und das nannte sich dann Strategien zur Herausbildung systemischer Wettbewerbsfähigkeit. Also da merkt man schon, das Ziel hier, was hier schon geäußert wird in diesen Strategien, ist Wettbewerbsfähigkeit. Was ein bisschen, wenn man da mal genauer drüber nachdenkt, ein bisschen komisches Konzept ist, weil es ein relatives Konzept ist. Also Wettbewerbsfähigkeit ergibt sich immer zwischen Leuten. Also es könnten alle doppelt so wettbewerbsfähig, wenn alle Länder doppelt so wettbewerbsfähig werden, wäre im Endeffekt niemand wettbewerbsfähiger geworden, weil wettbewerbsfähig sich ja immer zu den anderen Akteuren abspielt. Also man hat quasi die Idee gehabt, also jedes der Länder, also zu dem gleichen Zeitpunkt in den 90er Jahren, was Deutschland zum Beispiel wirtschaftspolitisch gemacht hat, ist auch wettbewerbsfähiger zu werden. Man wollte selbst, eben hat jedes eigene Land auch gemacht, aber man hat dann gesagt, die Länder im globalen Süden, die sollten auch wettbewerbsfähiger werden. Also das ist so die Vorstellung dahinter, dass das quasi möglich wäre, dass alle wettbewerbsfähiger werden können. Also man hört vielleicht schon ein bisschen Kritik raus, aber gehen wir auch gleich noch genauer darauf ein, aber was in diesen 90er Jahren, also so ein Begriff ist, den vielleicht auch viele schon mal gehört haben, ist das sogenannte Good Governance oder gute Regierungsführung im Deutschen. Man hat halt in den 80ern gemerkt, okay, nur freier Markt geht auch nicht, nur die Unternehmen selber kriegen es auch nicht geregelt. Was es dann stattdessen noch braucht, sind gute politische Institutionen, ein gut funktionierendes Rechtssystem, gute Gewerkschaften. All diese Dinge braucht es dann noch in Kombination mit nach wie vor einem relativ unregulierten Markt, damit ein Land zu wirtschaftlicher Stärke kommen kann. Ich verwende jetzt hier diesen Begriff Entwicklungsdekaden einfach weiter, wobei, wenn man hier auf die Jahreszahlen achtet, sieht, dass es eigentlich gar nicht richtig ist, weil es ist letztendlich gar keine Dekade mehr, sondern es geht jetzt um 15 Jahre. Seit den 2000ern hat man nämlich dann den Zeitraum um 5 Jahre verlängert. Im Jahr 2000 wurden die sogenannten Millennium Development Goals verabschiedet, auch kurz abgekürzt als MDGs oder Millenniumsentwicklungsziele auf Deutsch. 8 Ziele, die ganz konkret sich wieder nur auf den globalen Süden bezogen haben, aber diesmal irgendwie deutlich ambitionierter als vorher und vor allem ganz konkret an einzelne Probleme dran. Also Beseitigung von extremer Armut und Hunger waren die ersten Ziele, sanitäre Versorgung, Bekämpfung von AIDS und Malaria. Also ganz konkret, und die Idee war auch, man macht nicht so viele Ziele, sondern lieber wenige Ziele, 8 Ziele waren es dann halt insgesamt, dass man die auch gut, also das Monitoring machen kann, also nachvollziehen kann, wie diese Ziele erfüllt werden. Das war in der Bilanz dann sehr unterschiedlich. Also es war halt auch erst letztes Jahr, als diese Millennium-Entwicklungsziele ausgelaufen sind. Und manche sind erreicht worden, aber der Großteil eher nicht. Also selbst mit diesem Ziel nur, wir fokussieren uns auf die absoluten Basics, ist selbst da wieder nicht so viel erreicht worden, ja, wie vielleicht hätte erreicht werden können. Und so die Strategie oder Theorie dahinter, die man oft verwendet hat, war das sogenannte breitenwirksame Wirtschaftswachstum. Also, dass man wirklich probiert hat zu sagen, wir müssen so gucken, dass wir unser Wirtschaftswachstum steuern, dass es direkt bei den Leuten ankommt. Also, dass auch einfache, dass quasi die breite Bevölkerung direkt davon was abkriegen kann. Und letztes Jahr groß in den Medien, also jetzt sind wir auch wirklich irgendwie in der heutigen Zeit angekommen, sind im September die sogenannten Sustainable Development Goals oder halt dann auch kurz SDGs verabschiedet worden, auf die ich jetzt gleich auch nochmal ein bisschen mehr im Einzelnen eingehen werde. Sie wurden im September von allen Mitgliedsländern der UN in New York verabschiedet, letzten Jahres, genau, sind jetzt gut ja, 1 Jahr und 1 Monat alt, 2 Monate. Da hat man jetzt einen ganz anderen Ansatz gewählt als bei den MDGs. Die MDGs, eng zusammengefasst, 8 Ziele, dahingegen ist man bei den Sustainable Development Goals, man gesagt, okay, hat nicht funktioniert, wir brauchen wieder einen Ansatz, also nehmen wir einen breiten Ansatz. Und zwar gibt es 17 Oberziele insgesamt, die zeige ich auch gleich alle nochmal, und nochmal 169 Unterziele. Also es ist ein Riesenwirrwarr, sehr ambitioniert in dem, was man irgendwie fordert. Kritik, die damals halt auch kam, war, oh, mit so vielen Zielen wird es kaum nachvollziehbar sein, was erreichen wir eigentlich, was erreichen wir nicht. Anders als zum Beispiel jetzt die Millenniumsentwicklungsziele noch, ist bei den SDGs schon deutlich größerer Faktor. Also bei den MDGs war es so ein Randziel, aber ist jetzt hier deutlich drin, neben eben wirtschaftlichen und vielleicht auch sozialen Faktoren wirklich die Umwelt mit eingebunden. Also ich weiß nicht, wer sich schon mal mit so ein bisschen Nachhaltigkeitstheorie auseinandergesetzt hat, dieses so 3 Säulen der Nachhaltigkeit aus Ökonomie, also Wirtschaft, Sozialem und Ökologie. Da gibt es auch noch Debatten darum, wie die 3 so zueinander stehen, aber es ist so ziemlich breiter Konsens, dass es alle diese 3 Dinge braucht, damit irgendetwas nachhaltig sein kann. Und die 5 Kernbotschaften, auf denen diese Sustainable Development Goals noch basieren, was man auch damals so medial ziemlich viel irgendwie, also das wurde insgesamt von der Staatengemeinschaft auch sehr, ja, man hat sich selbst so ein bisschen gefeiert, so von wegen, wir haben diese neue Agenda verabschiedet, und im Englischen lief das unter den 5 P's, also People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. Im Deutschen geht das nicht so gut, Mensch, Planet, Wohlstand, Frieden und Partnerschaft. Also bei dem ersten, mein Mensch ist halt so, die Würde des Menschen soll im Mittelpunkt stehen. Man kann einfach, es kann nicht sein, dass im 21. Jahrhundert immer noch Menschen am absoluten Existenzminimum leben oder halt teilweise sogar darunter. Planet schützen, Klimawandel bekämpfen. Spannend finde ich die Formulierung bei Wohlstand, die wirklich sagt, Wohlstand für alle fördern und Globalisierung gerecht gestalten. Frieden fördern, da geht es vor allem dann um Menschenrechte und globale Partnerschaften aufbauen. Das ist die Idee, dass man eben, ja, also gerade, da steckt diese Idee dahinter, dass viele der Probleme in der Welt nicht nur auch von einzelnen Ländern gelöst werden können, sondern dass es dafür eben gerade die Zusammenarbeit von ganz vielen Ländern braucht. Hier sind die Ziele nochmal alle aufgelistet, also die 17 Oberziele, die Unterziele jetzt nicht. Und das Allerspannendste jetzt in diesem ganzen geschichtlichen Verlauf, den ich jetzt dargelegt habe, war wirklich bis 2015, also von 1960 bis 2015, der Fokus war immer nur auf den globalen Süden. Immer nur galten diese Ziele für Asien, Lateinamerika, Afrika. Hier hat man jetzt angefangen, bei den Sustainable Development Goals das allererste Mal eine Agenda für alle Länder dieser Welt zu schaffen. Also wenn man vor allem, also ich finde ein sehr gutes Beispiel ist Nummer 12, verantwortungsvolle Konsum- und Produktionsmuster. Das ist auch in den Unterzielen noch so drin. Das ist zum Beispiel ein Ziel, das bezieht sich sehr stark auf ein Land wie Deutschland. Und das heißt, das erste Mal in der ganzen Debatte und Zielsetzung, die die internationale Staatengemeinschaft zur Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat, ist man weggegangen davon zu sagen, ihr müsst irgendwie was machen, ihr müsst euch verändern, sondern ist zu dem Punkt hingegangen, hey, wir alle sitzen irgendwie in einem Boot, wir sind alle da dran und eben auch so ein bisschen vielleicht mal mit Selbstkritik, also von wegen, es kann nicht sein, dass wir einfach immer so weitermachen, alles wie wir wollen und ihr verändert euch und alles wird gut. Und das Spannende, was eben jetzt so dann aus einer wissenschaftlichen Perspektive daraus geschehen ist, ich hatte es eben schon mal angesprochen, Entwicklung war ursprünglich eigentlich nur ein eindimensionales Konzept, nur auf dieser Achse quasi des Wohlstands. Und durch die Sustainable Development Goals wird es zweidimensional. Also wir haben die soziale und wirtschaftliche Dimension auf der einen Seite, ich habe da gleich ein Schaubild zu mitgebracht, und die ökologische Dimension auf der anderen Seite. Während, wie ich einleitend gesagt habe, der Entwicklungsbegriff meistens nie mit irgendeiner ökologischen Komponente betrachtet wird. Also egal wie viel Ressourcen ein Land verbraucht, wir sagen einfach, es ist ein entwickeltes Land, obwohl es super viel Ressourcen verbraucht, wird das jetzt hier wird das neu gedacht. Und dadurch verändert sich eben diese ganze Kategorie, was eigentlich entwickelt ist. Ich werde das jetzt gleich mit einem Schaubild zeigen, was, glaube ich, nicht ganz leicht zu verstehen ist. Um das einzuleiten, habe ich nochmal genau die Indikatoren mitgebracht, die da jetzt aufgeführt sind. Das sind nämlich einmal der Human Development Index, also der ist ein sogenannter zusammengesetzter Indikator, setzt sich aus drei Bereichen zusammen. Das sind Gesundheit, Bildung und Einkommen. Bildung ist nochmal in zwei weitere Indikatoren unterteilt. Also für Gesundheit ist es die Lebenserwartung, für Bildung ist die durchschnittliche Anzahl an Schuljahren und die erwartete Anzahl an Schuljahren, und Einkommen nimmt man das Bruttonationaleinkommen, das ist quasi das gleiche wie das Bruttoinlandsprodukt, und diese drei werden dann zusammengerechnet und dann kommt am Ende eine Zahl zwischen 0 und 1 raus, und je höher diese Zahl ist, desto entwickelter ist ein Land. Das ist ein Indikator, über den man ein bisschen streiten kann. Der hat sicherlich jetzt auch nicht super viel da drin, aber im Gegensatz zu, also hier sitzen jetzt ja auch ein paar Wirtschaftswissenschaftler und Wirtschaftswissenschaftlerinnen, da wird hauptsächlich nur von dem Einkommen gerechnet. Also man nimmt meistens nur das Bruttoinlandsprodukt als Wohlfahrtsmaß. Das ist hier schon mal ein bisschen weiter gedacht. So nur vielleicht mal als aktuelles Beispiel, Deutschland ist gerade 2015 beim Human Development Index von 9,16 und damit an sechster Stelle, also es sind irgendwie noch Dänemark, Norwegen, Australien, Schweiz und die Niederlande davor. Und ja, wir werden gleich auch sehen, wie sich das insgesamt noch auf andere Länder in der Welt aufteilt. Und genau, wie ich eben schon mal auf der Folie hier vorher gesagt habe, soziale und wirtschaftliche Dimensionen auf der einen Seite, das ist jetzt hier in diesem Indikator, also hier eher so soziale und Einkommen als wirtschaftliche Dimension. Der zweite Index, der gleich wichtig wird, ist der ökologische Fußabdruck. Und zwar rechnet dieser einen Ressourcenverbrauch in Flächen um. Also alles, was wir quasi irgendwie an Ressourcen verbrauchen, egal ob das in welcher Form diese Ressourcen anfallen, wird in eine Fläche umgerechnet, die sich dann als globaler Hektar bezeichnet wird. Und in diesem Maß des ökologischen Fußabdrucks stellt man diese Fläche dann, die man für seine Ressourcen benötigt, der Biokapazität gegenüber. Das ist vielleicht auch nochmal ein bisschen anschaulicher mit dem Beispiel von Deutschland. Also wir haben hier diese Fläche, globale Hektar pro Person, Und der ökologische Fußabdruck ist das Rote oben, wie wir sehen. Also das ist halt quasi ein Pro-Kopf-Wert. Also in Deutschland haben wir einen globalen Fußabdruck von ungefähr 5 Hektar pro Person. Was wir an Biokapazität haben, also das, was quasi die Fläche in Deutschland jedes Jahr an Ressourcen bereitstellen kann, wobei ganz Fläche ist dann auch schon fast wieder falsch, weil also auch was quasi die Atmosphäre über Deutschland und so bereitstellen kann, das sind gut 1 globaler Hektar pro Person oder 1,3 oder so sind das. Und das heißt, man sieht da schon, Deutschland lebt quasi über seine Kapazitäten hinaus. Das kommt natürlich hier irgendwie an die Grenze, weil man das nicht nur national betrachten kann, weil das muss auch nicht für jedes Land so ausgeglichen sein. Weil zum Beispiel, den habe ich jetzt nicht mitgebracht, aber bei Brasilien zum Beispiel, ist ganz spannend, die haben eine riesen Biokapazität. Also obwohl da auch der Fußabdruck immer weiter steigt, ist in Brasilien nach wie vor positiv, weil durch den ganzen Regenwald da einfach so viel CO2 absorbiert werden kann. Aber, also das ist jetzt nur das Beispiel für Deutschland, aber wenn man sich das auch global mal anguckt, sieht man, ich hoffe, das kann man noch erkennen, da läuft in der Mitte hier so eine grüne Linie durch, das ist die Biokapazität, die wir global haben, und alles hier zusammen, also dieser ganze Berg, der dann da entsteht, das ist das, was wir als Weltgemeinschaft, als Fußabdruck haben. Und das heißt, seit den 70er Jahren leben wir als Weltgemeinschaft über dem, was wir quasi verbrauchen dürfen. Das ist vielleicht manchmal ein bisschen vorzustellen, weil ich meine, seit den 70er Jahren, wir haben ja auch weitergelebt, aber da kommt auch wieder so eine klassische Definition der Nachhaltigkeit rein. Ich finde, man kann sich das immer ganz gut einfach mit einem Beispiel von einem Wald vorstellen. Also es ist die Idee, wenn ich einen Wald habe, und dann kann ich immer abholzen, aber wenn ich darf nur maximal so viele Bäume abholzen, wie in der gleichen Zeit nachwachsen, damit mein Wald gleich groß bleibt, dann ist es nachhaltig. Also so aus der Forstwirtschaft kommt auch dieser Begriff der Nachhaltigkeit. Und was wir aber machen ist, wir holzen jedes Jahr mehr Bäume ab als nachwachsen. Das heißt, der Grundstock an Wald, den wir haben, sinkt mit jedem Jahr, wird der immer kleiner. Das heißt, kommen auch jedes Jahr kommen immer weniger Bäume dazu. Das ist dann jetzt ein Bereich, da geht es dann stark so in die Umweltphysik und so rein. Da würde ich auch gar nicht weiter im Detail drauf eingehen. Aber wichtig ist halt jetzt, dass in diesem zweidimensionalen Entwicklungsbegriff dieser ökologische Fußabdruck mitgedacht wird. Sind diese Indikatoren klar soweit? So, und jetzt zweidimensional, man setzt diese beiden Indikatoren einfach zusammen. Und zwar den Human Development Index hier auf der Y-Achse, hier quasi bei 0, beziehungsweise man hat es schon auf 0,2 gesetzt, bis 1 hoch, und den ökologischen Fußabdruck von 0 bis auf 10 globale Hektar und listet hier die ganzen Länder auf. Und das Spannende, was man jetzt sieht, ist, man hat ganz viele Länder, die sich hier tummeln in dem Bereich, die einen sehr niedrigen Ressourcenverbrauch haben, aber auch quasi nach dem klassischen alten Maßstab einen niedrigen Entwicklungsstand, also einen niedrigen Human Development Index. Und dann die ganzen Länder da oben. Und was ich jetzt eben immer meinte mit eindimensionalem Entwicklungsbegriff, das war quasi, dass historisch immer nur diese Achse betrachtet wurde. Wir haben quasi immer gesagt, jemand ist entwickelter, je höher er da ist. Ganz egal, wo er hier steht, die Dimensionen, die haben wir bislang überhaupt nicht betrachtet, die haben uns nicht interessiert. Und jetzt fängt man an, also das, was die Sustainable Development Goals auch machen und was quasi dann zweidimensionale Entwicklung ist, das ist, dass es eben quasi nicht mehr nur ein Ziel in eine Richtung gibt, sondern ein Ziel in zwei Richtungen. Also es steht hier oben auch, meets minimum criteria for sustainability. Also dann, das sind die Definitionen, also global können wir hier bis gut zwei Hektar pro Person gehen an Ressourcenverbrauch, wie jedem Bürger, Bürgerin auf dieser Erde zusteht. Und man sagt, 0,8 ist quasi ein Maß an Human Development Index, was erreicht werden soll. Und das ist jetzt ganz spannend, das einzige Land, was wirklich drin ist, ist Kuba. Ist auch, also kann man auch diskutieren, warum Kuba da drin ist und so, möchte ich auch gar nicht so viel weiter darauf eingehen. Aber also das ist jetzt wirklich so ein bisschen die Hauptaussage dieses Vortrags, dass wir eben diesen klassischen Entwicklungsbegriff komplett, also, oder der in dieser Form nicht mehr existiert, weil wir eben nicht mehr nur noch dieses Problem haben, wie kommen wir hier höher, sondern wir haben das Problem, wie kommen wir in dieses Rechteck da oben. Und das bedeutet eben, es gibt Entwicklungsaufgaben für Länder, also es sind jetzt hier sehr viele afrikanische Länder, aber auch lateinamerikanische, asiatische Länder, aber es gibt ganz genauso Entwicklungsaufgaben, also ein ganz böses Beispiel ist natürlich wieder die USA da oben mit einem riesen ökologischen Fußabdruck, die haben genauso Entwicklungsaufgaben zu machen, die müssen nämlich von da nach da kommen. Und das ist quasi das, was ich mit zweidimensionaler Entwicklung meine. Und das ist vielleicht jetzt auch nochmal ganz spannend, sondern die weitere Überleitung. Wie man sieht, ein Land ist vielleicht ein bisschen drin, aber wir haben quasi kaum mehr ein Land, wo wir uns Dinge komplett abgucken können. Also diese Gesellschaft, die dieses hohe Maß an Lebensstandard erreicht hat, ohne einen starken Ressourcenverbrauch, die ist quasi noch nicht gegeben. Das habe ich in einem Paper gefunden, die haben das auch nochmal ein bisschen besser formuliert. Ich kann das einfach mal vorlesen. Also bislang ist es keinem Land der Welt gelungen, die Voraussetzungen für einen hohen Grad an menschlicher Entwicklung, das heißt ein möglichst gutes Leben für alle, zu ermöglichen, ohne die ökologischen Ressourcen und die planetarischen Biokapazitäten über das ihm zustehende faire und zukunftsfähige Maß hinaus zu übernutzen. Weltweit hat die Suche nach einem global verträglichen, klimafreundlichen Zivilisationsmodell begonnen, das Wohlfahrt und Teilhabe aller mit der Erhaltung der globalen Gemeingüter in Einklang bringt. Also globale Gemeingüter beschreibt hier sowas wie die Atmosphäre, wie die Böden und so. Und das ist, finde ich jetzt, ist so eine ganz wichtige Aussage auch, die eben zeigt, dass, wo wir quasi irgendwie hin wollen oder hin sollten, das hat es so in der Welt auch noch nicht gegeben. Und jetzt so wirklich zu dem Titel zu kommen, was bedeutet das denn dann für Deutschland? Also als allererstes, was auch ziemlich wichtig ist, es gibt auch Ziele für Deutschland. Da komme ich gleich nochmal rein, warum das zum Beispiel gerade aktuell wieder ganz spannend ist. Und was vielleicht dann auch für politische Prozesse ziemlich spannend ist, ist, Deutschland war an diesen Entscheidungsprozessen beteiligt. Also es war auch eine deutsche Regierungsdelegation, die im September 2015 die Sustainable Development Goals auch für sich unterschrieben hat. Also unsere Regierung kann sich da gerade schlecht ausreden. Das sind Ziele, wo sie selber mit Einfluss also drauf genommen haben. Die sind nicht von irgendwelchen anderen Ländern gegeben worden, sondern sie waren selber daran beteiligt.
Und die sind ja unten in der Minderheit in der eigenen Regierung.
Ja, da können wir ja gleich mal drüber diskutieren. Neuen Blickwinkel. In dem Sinne, bis jetzt war quasi immer die Idee, was können Länder aus dem globalen Süden von einem Land wie Deutschland lernen, sondern jetzt auch mal ganz anders. Also, dass wir quasi gucken, boah, es gibt Länder, die haben so niedrigen Ressourcenverbrauch, wie machen die das eigentlich? Was können wir uns vielleicht da abgucken? Also es war auch immer bei meinem Freiwilligendienst so der Gedanke, dass irgendwie Leute gedacht haben, ja, ich gehe in ein anderes Land und es können Menschen dort quasi irgendwie auch Dinge von mir lernen oder so. Aber letztendlich habe ich ganz viel gelernt und ganz viele Dinge gesehen, wo ich dachte, boah, das läuft in Indien aber ziemlich gut, warum machen wir das eigentlich nicht so in Deutschland? Und was vielleicht auch noch so ein wichtiges Ding ist, ist, es gibt jetzt ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir da oben in dieses Rechteck kommen. Also die Debatte werde ich jetzt hier, da liegt jetzt nicht mehr so groß der Fokus drauf, aber es gibt nicht ein Patentrezept oder eine Lösung, wie man sagen kann, dass man da hinkommt und das geht nach irgendwie politischen Orientierungen oder wie auch immer, kann das sehr weit auseinandergehen. Aber jetzt vielleicht als kleines Zwischenfazit, was man hieraus deutlich ziehen kann, nach dieser neuen Definition, ist Deutschland auf jeden Fall ein Entwicklungsland. Ich meine, man kann sich darüber streiten, ob, wenn man jetzt sagt, alle Länder sind Entwicklungsländer, ob man diesen Begriff Entwicklungsland überhaupt noch braucht, aber als Zwischenfazit wollte ich das gerne mal so reinbringen. Und um das Ganze noch einen Ticken anschaulicher zu machen, wie das denn in Deutschland aussehen könnte, habe ich eine Folie mitgebracht. Da geht es um den Bereich Mobilität. Da sieht man hier auf der Y-Achse den Ressourcenverbrauch pro Person, auf der X-Achse Level of Prosperity, also quasi Wohlstandslevel, und drei unterschiedliche Fortbewegungsmittel. Das erste, hier so ein Ochsenkarren, sehr langsam, sehr unbequem, sehr niedriges Level of Prosperity, aber auch sehr niedriger Ressourcenverbrauch. dann so, ich meine, man muss hier nur ja mal rausgucken in Heidelberg, das, wo man sich gerade ganz stark bewegt, ist das Auto. Ist schon relativ bequem, aber super hoher Ressourcenverbrauch. Und jetzt letztendlich, und die Debatte können wir meinetwegen auch gerne später noch führen, so, heutzutage haben wir wahrscheinlich noch nicht unbedingt, dass die Straßenbahn immer vom Ressourcenverbrauch, vom Wohlfahrtslevel so viel weiter ist als das Auto, das sind ja auch strukturelle Themen, aber im Prinzip wäre das eine Lösung, wie wir da hinkommen könnten, ein hohes Wohlfahrtslevel zu schaffen, aber mit einem niedrigen Ressourcenverbrauch. Also das ist so eine Frage, um das nur noch mal so ein bisschen konkreter zu machen, wie zum Beispiel ein Umbau in Deutschland aussehen könnte, wie wir da hinkommen, oben in dieses Rechteck, was eben angezeigt war. Ist es soweit verständlich? Dann, ja, jetzt schon der Sprung in den letzten Block. Wie geht Miserio eigentlich damit um? Also erstmal Miserio kurz ein bisschen vorstellen. Es ist das katholische Hilfswerk. Also dieser Begriff wird nach wie vor verwendet. Ich habe es hier wieder in Anführungszeichen gesetzt, weil es eigentlich nicht darum geht, dass da klassisch irgendwelche Leute irgendwelche anderen helfen, sondern es geht um Partnerschaften. Es ist ein zivilgesellschaftlicher, entwicklungspolitischer Akteur. Also zivilgesellschaftlich, es ist quasi, wie man oben auch sieht, ein eingetragener Verein, der aber durchaus auch inzwischen ziemlich gut vernetzt ist und selber ziemlich viele Projekte unterstützt, also auch staatliche Gelder kriegt, um diese dann vor Ort in Projekte zu stecken. Wurde gegründet 1958, also ist jetzt auch schon relativ lange dabei, hatte ich gerade schon gesagt, Unterstützung von Projekten im globalen Süden. Da ist noch ziemlich spannend, dass es quasi so läuft, die einzelnen Projekte im globalen Süden, die gerne Unterstützung haben wollen, also das ist eigentlich auch nur finanzielle Unterstützung, also die können sich quasi um Geld bewerben, die bewerben sich aber immer darum. Das ist quasi nicht, dass hier in Deutschland jemand sitzt und sagt, ah, wir glauben, da müsste es mal eine Schule geben oder so, weil woher soll jemand in Deutschland wissen, wo es sinnvoll wäre, eine Schule zu bauen oder so, sondern es ist die Idee, Menschen vor Ort in einem Land betreiben ein Projekt und sehen, ah, wir bräuchten mehr Geld dafür und die eigene Regierung liefert das aber oft nicht, dann können sie Anträge bei Miserio stellen. Also so ist quasi die Idee, dass das Wissen von den Leuten vor Ort vor allem genutzt wird. Dann die Aufgaben von Miserio ist eben das Unterstützen von Projekten, Spenden sammeln in Deutschland, also ich denke, viele haben wahrscheinlich auch schon mal irgendwie Poster gesehen oder jedes Jahr in der Fastenzeit ist die sogenannte Fastenaktion relativ groß. Und Miserio ist eben auch politisch aktiv in Deutschland. Also das kann ich ja nochmal ganz gut sagen, weil ich 6 Wochen Praktikum gemacht habe in der Politikabteilung von Miserio. Also Miserio hat auch nochmal ein Büro in Berlin. Es gibt wirklich auch Leute bei Miserio jetzt. Und das ist eben auch schon so ein bisschen dieses neue Entwicklungs- und Entwicklungszusammenarbeitsdenken. Es ist eben nicht mehr nur noch, okay, wir machen jetzt Projekte hier vor Ort, sondern wir wollen auch Einfluss auf politische Prozesse in Deutschland haben. Also da war zum Beispiel ein großes Arbeitsfeld, war faire Handelsketten im Textilbereich. Also da sind wirklich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Miserio, die zu Bundestagsabgeordneten hier gehen, zu Abgeordneten im Europaparlament und sagen, hey, für unsere Themen, für eine global gerechtere Gesellschaft, ist es ganz wichtig, dass ihr da Regularien macht. Also das ist auch eben Teil von der Arbeit, die Miserio heute macht. Eben auch eine Veränderung hier anzustoßen. Und jetzt nochmal ganz konkret, als ein Projekt ist die sogenannte mit 2 Euro im Monat helfen oder 2 Euro Kampagne von Miserio. Das ist quasi eine ursprünglich als Spendenkampagne gestartet, also 2003 ging es los, die sich besonders an Kinder und Jugendliche richtet. Also besonders an Menschen, die oft, also das ist so aus der Erfahrung heraus entstanden, dass viele Menschen gesagt haben, ich würde gern irgendwas tun, aber ich habe nicht so viel Zeit, um jetzt selber voll in der Gruppe aktiv zu werden. Ich habe auch nicht so viel Geld, dass ich irgendwie viel spenden kann, also gerade irgendwie viele Schülerinnen und Schüler oder Studis. Und deswegen mit diesem geringen Betrag, 2 Euro pro Monat. Und es werden von diesem, das Geld, was hier in dieser Kampagne eingesammelt wird, wird auch nur in Projekte gesteckt, die sehr starke Förderung, besonders von Kindern und Jugendlichen haben. Aber es geht eben bei dieser 2-Euro-Kampagne nicht nur um dieses Spendensammeln, sondern, also die Formulierung, ich finde, sie ist nicht ganz geschickt gewählt, ist, dass man diese Community von Weltbessermachern schaffen möchte. Also, dass quasi die Leute, die sich engagieren, die dort spenden, nicht nur aktiv sind dadurch, dass sie ihre Spende geben, sondern dass sie eben auch noch auf andere Kanäle angesprochen werden und zum Beispiel auch auf einfach auf Fragen angesprochen werden, was Sie in Deutschland hier verbessern können. Also so, es wird dann formuliert auf der Homepage als Lernort für eine bessere Welt. Das, wie man das so exemplarisch sieht, habe ich mal ein paar Beispiele aus der Öffentlichkeitsarbeit rausgesucht. Also hier ein Facebook-Post, frische Luft. Wusstest du, dass du 170 Kilo CO2 sparen kannst, wenn du ein Jahr lang mit dem Fahrrad statt mit dem Auto einkaufen fährst? Also es ist genau so eine Frage, die quasi Leute mit ihrer Handlung hier in Deutschland ansprechen will. Und so, ey, cool, dass du uns 2 Euro gibst und uns hier unterstützt, aber wenn du in der Welt was erreichen willst, dann kommt es auch nicht immer nur auf das Geld an, was du gibst, sondern du kannst auch hier vor Ort was machen. Oder hier so eine Fotokampagne, die gemacht wurde, dass quasi Leute gebeten wurden, mit einer politischen Forderung ein Foto zu machen. Und dann geht es jetzt hier darum, fossile Rohstoffe im Boden lassen. Kohleausstieg auch in Deutschland gerade wieder ein großes Thema. Oder als letztes Beispiel Erdüberlastungstag. Ab heute sind wir im Dispo. Das war quasi das, was wir eben mit den Biokapazitäten hatten. Der Tag im Jahr, ab dem wir quasi alle unsere Ressourcen, die wir sich wieder regenerieren könnten, verbraucht haben. Also es war auch ein Post über die Facebook-Seite. Also es werden diese Themen quasi auch probiert an Leute zu bringen, ganz unabhängig auch davon, ob sie spenden oder nicht. Und das eben so als Beispiel, wie quasi sich auch die Arbeit von einem entwicklungspolitischen Akteur in Deutschland verändert hat. So, jetzt bin ich auch fast am Ende. Nochmal kurz als Fazit aus dem Ganzen. Ich glaube, es wird schon noch dauern, bis sich dieses Verständnis von Entwicklung dann wirklich verändert. Also, wenn ich so Sprachen höre, wie das verwendet wird, oder das wollte ich eigentlich eben noch als aktuelles Beispiel verwenden. Ich weiß nicht, wie Sie das mitbekommen haben aus den Medien, aber es ist ja gerade, die Sustainable Development Goals hängen ja auch relativ eng mit dem Klimavertrag zusammen, der dann in Paris verabschiedet wurde, also viele der Faktoren hängen zusammen. Die deutsche Bundesregierung sollte gerade einen Plan machen, wie sie jetzt konkret diese CO2-Einsparungen erreichen kann, die in Paris vereinbart wurden. Die Bundesumweltministerin Barbara Hendricks hat einen Plan vorgelegt, der sehr konkret war. Wir dürfen bis dann und dann muss der Mobilitätsbereich so und so viel CO2 senken. Im Landwirtschaftsbereich soll der Tierbestand zurückgefahren werden. Dann hat sie diesen Plan vorgelegt, dann musste der noch durchs Kanzleramt. Dann haben unser lieber Herr Verkehrsminister und der Landwirtschaftsminister gesagt, nö, geht so nicht, so ist das nicht praktikabel. Und jetzt fährt quasi unsere Bundesumweltministerin mit einem Plan, in dem keine einzige konkrete Forderung drin steht, muss sie zur nächsten Weltklimakonferenz, die jetzt nächste Woche in Marrakesch stattfindet, hinfahren. Nur nochmal so als Beispiel. Also wenn wir Entwicklung neu denken, würde das quasi auch bedeuten, dass wir kritisch Dinge hier hinterfragen, aber die Politik zum Beispiel sperrt sich da in vielen Dingen ziemlich stark dagegen. Alle Länder stehen vor schwierigen Aufgaben, die bewältigt werden müssen. Und also was ich hier mit Vorwissen meine, ist nur nochmal, dass es gibt eben keinen, also außer vielleicht Kuba, eben kein Land, wo man sich komplett irgendwie abgucken könnte, wie es geht. Sondern man kann sicherlich ganz viel irgendwie voneinander lernen, aber insgesamt ist es wirklich ein Ausprobieren und irgendwie wirklich Neuland, was wir begehen müssen. Und noch, was ich auch persönlich als Fazit sagen würde, je früher und je mehr Menschen mitmachen bei diesem Prozess, desto friedlicher, und ich habe es extra schon so formuliert, als weniger schwer, eben nicht im Sinne, ich glaube nicht, dass es leicht werden wird, aber ich glaube, je früher und je mehr Menschen da sich aktiv beteiligen, desto einfacher wird es im Endeffekt werden. Das war's.